Hallo, wir werden reden über das Open Source VDI-Projekt und hardwarebeschleunigten Remote Access zu LibWirt. Ich bin Raphael, das ist Michael unten. Wir haben einen Stand unten, ungefähr in der Mitte des Raumes steht noch unser Kollege Dirk. Wir sind alle beim Rechenzentrum der Universität Freiburg beschäftigt. Das Ganze, was wir hier machen, wird von den drei Projekten von dem BW Cloud 3 Projekt finanziert. Das betreibt die BW Cloud OS, die OpenStack Instanz für die Hochschulen in Baden-Württemberg. Zum anderen sehen wir bald wieder was, genau. Zum anderen vom NHTI 4x Image Projekt, was sich um Bio-Image-Daten kümmert. Und zum dritten vom BW Lehrpool Projekt, was eine per Netzwerk gestartete Lehrpool-Umgebung bereitstellt, auch für hauptsächlich baden-württembergische Universitäten. Okay, ich werde kurz einmal das Projekt vorstellen, was die Ziele davon sind und warum man sowas braucht. Danach werden wir die drei Komponenten, die wir so ungefähr haben, angucken. Das ist zum einen, wir haben ein Gateway, wo Benutzende hinkommen und sich Desktops erstellen können, mit dem Interface zu LibWirt, später vielleicht auch zu OpenStack, Proxmox, KubeWirt, genau. Der nächste Teil wird die hardwarebeschleunigte Grafik in QEMU mittels SIOV sein. Und zum Schluss, das wird dann hauptsächlich Michael machen, wird es um die effiziente Bildübertragung mittels Videoencoding über SPICE gehen. Das sind so die drei Sachen. Zunächst, worum es bei dem ganzen Projekt geht, ist um VDI. VDI ist Virtual Desktop Infrastructure. Teilweise steht es auch als DAAS da, als Desktop as a Service. Benutzen wir mehr oder weniger gleichbedeutend. Es geht immer darum, dass man irgendwie Benutzenden ermöglichen will, einen leistungsstarken, hochauflösenden Fernzugriff zu haben auf vorhandene Desktop-Umgebungen. Das heißt, irgendwie Benutzende haben schon vorhandene Desktop-Software, die halt so schon läuft und weiter benutzt werden muss und möchten die dann nicht mehr lokal betreiben auf ihren Computern, sondern irgendwie remote in einem Datenzentrum. So Use Cases, die es dafür geben könnte, wäre sowas, was das NFDI for Bioimage Projekt macht. Das ist der Zugriff auf sehr große Datenmengen. Im Fall von Bioimage sind es sehr große Mikroskop-Datenmengen, vielleicht ein paar Terabyte, wo Forschende nur einen einzelnen Schnitt durchmachen wollen oder sich das mal 3D gerendert angucken wollen und dazu nicht diese Datenmengen erst runterladen wollen, sondern das irgendwie möglichst nah an den Daten passieren muss. Also der Zugriff auf diese Daten möglichst nah an den Daten passieren muss. Es gibt dafür dann schon vorhandene Windows-Software, die auf diese Daten zugreift. Das heißt, die muss weiterverwendet werden. Und da sind wir in so einem Anwendungsfall. Man braucht irgendwie einen Remote-Desktop, auf dem man lokal remote zugreifen kann. Was anderes wäre ein Zugriff auf sensible Daten. Das ist vielleicht bei diesen Mikroskopdaten auch der Fall, die das nicht den Standort verlassen wollen. Das heißt, man will nicht, dass sich die Leute das alles runterladen können, sondern nur damit arbeiten können in irgendwie einer kontrollierten Umgebung. Ein weiterer Anwendungsfall wäre, was im BW Cloud 3 Projekt geplant ist, wäre eine großflächige Verwendung zum Beispiel für Schulungsumgebungen. Das heißt, man hat mehrere hundert Desktops gleichzeitig, die alle gleich aufgebaut werden sollen für irgendeine Schulung oder für eine Lehrveranstaltung oder auch sowas wie E-Exams. Das heißt, alle 300 Studierende in einem Studiengang sollen gleichzeitig die gleiche Prüfung schreiben unter gleichen Bedingungen und sollen dazu halt die gleiche Softwareumgebung zur Verfügung gestellt kriegen. Anderer wäre hier genau der Zugriff auf Lehr-PC-Labore. Sowas wäre im BW Lehrpool. Da ist es schon so, dass man lokal sowas machen können. Das heißt, Dozierende können virtuelle Maschinen anlegen, die dann lokal gestartet werden können von Studierenden. Das funktioniert allerdings zurzeit nur, indem die Studierenden lokal vor den Computern sitzen. Hier wäre es schön, wenn man halt diese Umgebungen dann auch Studierende remote benutzen lassen könnten. Was auch in die Richtung wäre sowas wie CAD, dass man halt irgendwie Grafikleistung braucht auf diesen Remote-Computern in den virtuellen Maschinen drin. Genau, der letzte Punkt wäre skalierende Umgebung von Standardverwaltung Desktops. Das heißt, dass man vielleicht seine Windows-Software nur einmal in ein Template installieren will und dann Verwaltungsrechner darauf zugreifen können. Es gibt für all diese Sachen vorhandene Software, sowas wie VMware oder Citrix. Das Problem bei allen vorhandenen Software ist, dass sie proprietär sind, was zum einen natürlich schon grundsätzlich nicht besonders schön ist, zum anderen aber, was sich bei VMware zum Beispiel gezeigt hat, halt das Risiko hat, dass die Lizenzkosten plötzlich deutlich nach oben gehen und man sich halt in einer Abhängigkeit von diesen Firmen und von diesen Lizenzen begibt, die danach halt, sobald sie genügend erfolgreich sind, machen können, was sie wollen. Deshalb ist unser Ziel in diesem Open Source VDI-Projekt, sowas als 100% freie und Open Source Software zu machen. Und was sich unterscheidet zu vielleicht vorherigen Sachen ist, wir wollen zum einen, dass man Grafikleistung in den VMs drin hat, zum anderen, dass die Grafikausgabe möglichst effizient zu den Benutzenden hin transportiert wird. Was in der Praxis heißt als Videostrom, sodass man lokal, wenn man remote irgendwelche sich schnell bewegenden Sachen hat, dass die auch in vernünftiger Qualität remote angeguckt werden können. Das andere, was wir als sinnvolles Ziel sehen, ist, dass man das möglichst alles managen kann. Das heißt, dass man das Bild nicht von innen abgreift, sondern von außen, was dazu führt, dass man zum Beispiel auch bei Blue Screens weiterhin diese Blue Screens sehen würde. Während wenn man sich in die VM direkt verbinden würde mit sowas wie dem Remote Desktop Protokoll, wäre man halt aufgeschmissen und könnte nicht sehen, was passiert, so lange bis diese Software in der VM gestartet ist. Das heißt, hier wäre unser Ziel, dass man möglichst von außen drauf guckt, um alles machen zu können, was man auch lokal sehen würde. Dazu sind so die drei relevanten Bereiche, für die man Open Source Lösungen braucht, wäre zum einen sowas, was wir gebaut haben, ein sinnvolles Frontend, was auch für normale Benutzende, die vielleicht nur einmal damit in Berührung kommen. Das heißt, es gibt zwar vorhandene Sachen wie Proxmox oder OpenStack, wo wir aber denken, dass das für normale Benutzende, die das nur einmal irgendwas damit starten wollen, deutlich zu komplex ist. Das heißt, unser Ziel hier ist, dass das möglichst einfach zu bedienen ist, allerdings dann halt auch nicht die vielen Möglichkeiten von OpenStack oder Proxmox bietet, sondern wirklich nicht nur darauf konzentriert, irgendwelche Studierenden, Forschenden, sonstige Anwendenden kommen hin, möchten sich einen Desktop starten und dann damit arbeiten. Sowas, das haben wir gebaut, das sehen wir gleich in der nächsten Folie. Die andere Komponente, die man braucht, ist, wir wollen in den VMs Grafikleistung bereitstellen. Das heißt, wir brauchen dafür irgendeine Grafikkarte, die sich sinnvollerweise partitionieren lässt, damit man nicht so viele Grafikkarten auf dem Host braucht, wie man Gäste hat. Da haben wir das Glück, dass man sieht es hier schon, dass es von Intel zum ersten Mal solche Grafikkarten gibt mit kompletten Open Source Stack, die wir dann benutzen, sowohl um sie durchzureichen, als auch um auf Host-Seite den Videostrom des Framebuffers zu kodieren. Und der letzte Bestandteil wäre genau das, nämlich irgendwie das Bild effizient abzugreifen, effizient Video zu kodieren. Was wir mit auf Host-Seite mit QEMU machen und mit der LibSpice, was dann kodiert und diesen kodierten Strom durchgibt, entweder an einen plattformspezifischen Spice, an den plattformspezifischen Spice Remote Viewer oder an einen Web-Client. Da auch wieder ist wahrscheinlich so, dass für die unsere Zielgruppe von so Kurzbenutzenden der Webline wichtig, sehr wichtig ist, weil man halt Studierende nicht dazu bringen wird, für eine Vorlesung irgendwelche Software zu installieren, dann hat man da wieder das nächste Support-Problem. Das heißt, unsere Anforderung ist, dass das auch in einem Webclient vernünftig funktionieren muss. Genau, hier kommen wir ganz kurz nur zu diesem ersten Punkt, das Gateway, was wir gebaut haben, wäre unten an unserem Stand, könnte man sich wahrscheinlich noch mehr dazu angucken, wen das interessiert. Wir haben hier Komponenten, wo Studierende hinkommen oder andere Benutzer hinkommen, sich so einen Desktop aussuchen. Das ist eine Web-Oberfläche, die kommt dann zu einem Backend, was diesen Request entgegennimmt und ihn verteilt auf einen Provider, also auf ein Backend von uns quasi. Zurzeit ist es so, dass wir die VMs mit libvirt starten, libvirt dann wiederum Coemo startet. Spätere Ausbaustufen wären sowas wie OpenStack, das heißt, dass wir den Request weitergeben an OpenStack oder auch an Proxmox oder Kubeirt wäre auch noch interessant. Genau. Kommen jetzt zu dem Teil, wie sowas aussehen muss oder so, wie sowas nicht aussehen soll. So wäre die vorhandene Lösung gewesen, die es bisher gab. Man sieht hier in dem nativen Remote Viewer, Remote von Babylon.js im Browser gerendert eine Eisenbahn. Und man sieht schon, zum einen ist die Grafikleistung auf der Remote-Maschine, auf der virtuellen Maschine katastrophal mit 4 Frames pro Sekunde. Zum anderen gibt es schlimme Artefakte beim Übertragen von diesem Bild auf den lokalen Client. Das wollen wir beides verbessern. Das heißt, unsere erste Anforderung ist dazu, dass man Grafikleistung in die VM reinkriegt. Dazu ist es halt, wie gesagt, sinnvoll, dass man eine Grafikkarte mehrfach verwenden kann, dass man diese Grafikkarte, alle Features, die sie bietet, auch in der VM benutzen kann. Genau, und dazu würden, was sich anbietet, dazu ist halt, was Technologie zu nehmen, die Grafikkarten partitionieren kann. Das heißt, dass man eine Host-Grafikkarte haben kann, die dann aufgeteilt wird in mehrere Gast-Grafikkarten. Genau, was wir hier sehen. Die Alternative dazu wäre, eine komplette Grafikkarte durchzugeben an den Gast als Full-Pass-Through. Das wird mehr oder weniger mit allen Grafikkarten funktionieren, wenn nicht Nvidia künstliche Restriktionen hat. Da würde man dann die komplette Grafikkarte durchgeben, hätte wenig Anforderungen an diese Grafikkarten, muss aber eine komplette Grafikkarte benutzen pro virtueller Maschine, die man auf dem Gast nicht mehr benutzen kann. Der Gegensatz dazu ist, das zu partitionieren. Die Standardtechnik dazu ist SRIOV, Single Root IO Virtualization, wo man eine Grafikkarte oder ein PCI Express Device generell in eine Physical Function und mehrere Virtual Functions partitionieren kann. Es wird meistens so sein, dass man bei Grafikkarten VRAM statisch zuweisen muss und Rechenleistung dynamisch zuweisen kann. Das heißt, man kann sagen, diese Karte hat 12 GB VRAM, davon mache ich 4 Partitionen von jeweils 3 GB und weise diese 3 GB 4 einzelnen virtuellen Maschinen zu und je nachdem, wie viel Rechenleistung die gerade brauchen, kriegen sie verschieden viel Timeslices. Genau. Das hat allerdings Anforderungen, dass es unterstützt werden muss von der Hardware. Hardware, die das unterstützt, gibt es wohl zurzeit von AMD als hier diese Enterprise-Karten. Wir haben versucht, die zu kriegen, haben das nicht geschafft. Es ist wohl so, dass AMD die nur an die Hyperscaler, also Azure, Google und Amazon verkauft. Das heißt, da war relativ schnell vorbei. Das andere, was man sich angucken kann, was es lange schon gibt, Nvidia bietet das an, inzwischen auch per SIOV. Bei Nvidia ist das große Problem, dass man sowohl diese teure Grafikkarte kaufen muss, als auch dann pro virtueller Maschine pro Jahr zusätzlich Lizenzgebühren bezahlen muss, dafür, dass man sie benutzt, dass man seine schon gekaufte Software, seine schon gekaufte Hardware benutzt. Daneben ist das Ganze auch nicht Open Source, was Nvidia anbietet, weshalb wir uns entschieden haben zu diesem Punkt.
Zum Glück gibt es mittlerweile noch Intel. Intel macht mittlerweile auch Grafikkarten und da Intel ja gerade ein bisschen im Zugzwang ist, sind zumindest bei den Workstation-Grafikkarten ist SAOB dabei. Man kann sie aufteilen, man hat Open-Source-Treiber. Jeder kann sie kaufen, man muss kein Hyperscaler sein. Und wenn man sie hat, kann man quasi SAOB mitmachen, muss keine Lizenz bezahlen. Also haben wir uns jetzt primär für Intel erstmal entschieden. Genau, wie schon erwähnt, bei den Intel-Grafikkarten VRAM ist fixed, wenn man sie aufteilt. Rechenzeit kann fest oder dynamisch verteilt werden. Dann haben wir jetzt schon mal den Vorteil, jetzt haben wir Grafikleistung bei uns in der VM. Jetzt müssen wir nur noch hinbekommen, zum einen, dass wir an das Bild kommen, weil wir haben das Problem, das Bild liegt im V-Rahmen der Grafikkarte, da kommen wir nicht ran von außen. Und wir müssen das Bild dann noch effizient an den Desktop, an den Nutzer bekommen. Das heißt, wir können nicht einfach den Datenstream 1.1 rüberschicken, das ist viel zu groß. Also, Challenge Nummer 1, wir müssen an das Bild im V-Rahmen kommen. Dafür machen wir einen kleinen Trick, wie man hier sieht. Wir erreichen eine zweite GPU durch, eine WTU-GPU. Diese importiert den Frame-Buffer aus dem V-RAM und die WTU-GPU kann diesen dann nach außen an den QEMU durchreichen. Genau. Und auf QEMU-Host-Seite können wir dann diesen Frame-Buffer nehmen, dann bekommen wir mittels DMA-Buff und können diesen dann auf der gleichen Grafikkarte, weil wir hier nur einen Teil durchgereicht haben, in einen Videostream encodieren und diesen Videostream dann zum Client schicken. Genau. So, machen wir mal weiter, damit wir noch rechtzeitig fertig werden. Zum Encodieren nutzen wir GStreamer. Das ist eine Pipeline-basierte Multimeter-Framework. Und da bekommen wir dann quasi den fertigen Framebuffer per DMA-Buff. Und jetzt haben wir das Problem, die Framebuffer liegen normalerweise in einem RGB-Pixelformat vor. In dem Videostream braucht man aber ein Chroma-basiertes Pixelformat. Dafür benutzen wir einen Postproc. Der ist glücklicherweise auch in Hardware implementiert auf den Grafikkarten. Mit diesem kann man dann quasi von RGB basiert auf Chroma umwandeln und danach nutzen wir den Encoder auf der Grafikkarte, der dann auch in Hardware vorhanden ist, und tun das ganze Bild dann in einen Videostream encodieren und dann wieder durchreichen an quasi Spice, und mit Spice schicken wir das rüber. Jetzt habe ich hier noch ein kleines Bild, wie unser Software-Stack funktioniert. Wir haben leider einen minimal verschiedenen Software-Stack auf Windows, also auf einer Windows-Gastmaschine wie auf einer Linux-Gastmaschine. Und zwar bei Windows müssen wir noch ein Display vorgaukeln, damit Windows sich zufriedenstellt. Dafür gibt es den Display-Virtualisierungstreiber. Was der im Endeffekt macht, ist, er sagt hier, ich habe ein Display, ich kann das und das und das. Und er macht gleichzeitig noch, weil es in Windows standardmäßig nicht gibt, diesen erwähnten WTU-GPU-Kram, im Sinne von, dass der quasi den Framebuffer vernimmt und nach außen durchreicht. Der restliche Stack ist relativ normal. Wir haben, wie gesagt, unser Spice mit G-Streamer drin, was das Encoding macht. Unten drunter auf Host-Seite haben wir dann das Media-Framework, was quasi sich um die Schnittstelle zur Hardware kümmert, dass wir das Video-Encoding bekommen. Dann haben wir natürlich einen GPU-Treiber. Ist bei alten Grafikkarten der E915, bei neuen der XC-Treiber. Der ist nur notwendig auf der Primary-Function, damit wir quasi den Hardware-Encoder ansteuern können. Genau. In dem Linux-Gast sieht es minimal anders aus. Das Einzige, was wir da brauchen, ist ein Compositor, der in der Lage ist, mit zwei Grafikkarten umzugehen. Weil, wie erwähnt, wir haben zum einen unsere virtuelle Function von der physikalischen Grafikkarte und dann die WTU-GPU, die den Framebuffer importieren tut. Und das heißt, der Compositor muss quasi verstehen, dass es eine Grafikkarte gibt, die sich ums KMS kümmert, also sprich um das Display, und die andere, die zum Rendern da ist. Glücklicherweise wurde der Merge-Request jetzt vor ein, zwei Wochen in Matter, das ist der Compositor für GNOME, durchgewunken. Das heißt, im nächsten GNOME kann das von Haus aus. Da muss man nur eine UDEF-Rule setzen, damit quasi Matter weiß, welches die richtige GPU ist. Und mit diesen jetzt erwähnten Dingen schaffen wir es, dass der Zug flüssig fährt und auch keinerlei Artefakte mehr hat. Der Zug ist jetzt nur ein simples Beispiel, den haben wir deswegen gewählt, damit wir halt was haben, was man auch Software rendern kann. Mit so einer Grafikkarte kann man natürlich auch deutlich anspruchsvollere Dinge machen. Das ist einfach nur ein simples Beispiel. Dann haben wir uns auch noch beschäftigt mit, weil wir das ganze Video encodieren, gibt es das Problem des Chroma-Subsamplings, was dazu führen kann, ich weiß nicht, wie gut man es erkennen kann, auf dem Beamer wahrscheinlich eher schlecht, aber Chroma-Subsampling kann dazu führen, dass man, wenn Pixel, also wenn Schriften oder dünne Linien ganz fein sind, dass die nicht richtig dargestellt werden, stark vereinfacht gesagt. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie könnte man das auf Hardware hinbekommen, die quasi kein ohne Chroma-Subsampling decodieren können, weil das kann nicht jede Hardware. Und haben dann mit Upsampling gearbeitet und unserer Meinung nach ein vergleichsweise gutes Ergebnis gemacht. Aber wir können natürlich auch, wenn die Hardware das hergibt, können wir auch ohne Chroma-Subsampling encodieren und dekodieren. Unser aktueller Stand, unsere Roadmap ist, wir haben ein Minimal Viable Product, was ihr euch, wie gesagt, unten am Stand anschauen könnt. Das kann momentan nur als Backend LibWirt. Wir haben als Storage lokal, also auf der Compute-Node selber, NFS, Ceph oder Ceph. Das Hardware Encoder die Video Encoding funktioniert. Die als Aufteilung der Grafikkarte funktioniert auch. Wir haben als Plattform entweder einen Web-Client oder einen plattformspezifischen Client, also halt eine Anwendung, die man auf dem Sim-Client ausführen kann. Was wir machen wollen als Future Improvement ist, dass man bestehende Cloud-Infrastrukturen ansteuern kann, sprich OpenStack, Proxmox, GitHub. Wir müssen unser Permission-System noch verbessern und Mobile-Client optimieren, sowie die Latenz noch. Also momentan haben wir etwa eine zusätzliche Input-Latenz von 50 bis 60 Millisekunden auf Netzwerk-Latenz drauf. Damit kann man schon arbeiten, aber man merkt schon ein bisschen, wenn man das noch nicht ganz smooth ist. Und als kleinen Fun-Fact, unser Demo-Server, habe ich mal noch die Hardware aufgeschrieben, für Leute, die das interessiert. Da haben wir glücklicherweise ältere Server bekommen. Und wenn ihr mehr ins Detail gehen wollt, wir haben einen Stand, da könnt ihr gerne kommen, da können wir euch das dann ausführlicher nochmal genau erklären, wie es detailliert funktioniert, weil wir leider nur einen kurzen Präsentationsslot bekommen haben. Und die Demo könnt ihr auch gerne ausprobieren. Es gibt einen Login per BWIDM oder wenn ihr kein Mitglied von BWIDM seid, könnt ihr euch per Orchid anmelden und könnt es auch selbst auf eurem eigenen Gerät ausprobieren. So, gibt's noch Fragen?
Ja, moin. Vielen Dank. Richtig cooles Projekt. Ich habe auch zu Hause viel mit dem Kram schon rumgespielt und ich frage mich, wie ihr das auf Windows-Seite macht mit dem Framebuffer. Das habe ich nicht ganz genau verstanden. Macht ihr das so, wie das bei Looking Glass funktioniert?
Nee, bei Looking Glass hast du ja quasi einen Memory-Bereich, den du direkt mit dem Host shares.
Ja.
Bei uns läuft das ja so ab, dass wir quasi den Framebuffer mit einer WTIO-GPU, also wir reichen noch eine WTIO-GPU durch. Mhm. Der WTIO-GPU, die durchgereicht ist, importiert den Framebuffer von der Hardware-GPU. Das heißt, die tut ihn nicht, also nicht direkt kopieren, sondern die hat nur quasi einen Pointer auf die Scatterlist darauf. Und die kann dann per das ganz normale WTIO-GPU-Protokoll quasi den Point, also den DMA-Buffer nach außen durchreichen. Und dann kriegen wir quasi den DMA-Buffer quasi auf Hostseite und können dann quasi den benutzen zum Encodieren.
Ja, okay, dann kommt da wahrscheinlich auch die Latenz wahrscheinlich her, ne? Oder?
Latenz müsste bei beiden relativ null sein, weil wir kopieren das ja. Also im Endeffekt momentan kopieren wir es doch, aber das ist eine Limitierung von dem Subsystem, was aber glücklicherweise schon Merge Request gibt, dass wir dann nicht kopieren müssen, sondern wirklich nur noch dann mehr quasi im Endeffekt einen Pointer mit dem Abwaffe auf den Speicherbereich haben, beziehungsweise die Scatterliste, die dann die Pointer hat.
Ganz kurze Frage noch, was haben eure Tests ergeben? So höhere Auflösungen, sind da auch noch 60 Hertz oder sogar noch mehr möglich?
Es kommt immer darauf an, natürlich, was für eine Grafikkarte, wie viel Leistung du durchreichst. Prinzipiell hast du jetzt auf Rechenleistung bist du genauso wie nativ quasi. Das Problem ist irgendwann eher, dass du halt viel Bandbreite brauchst zum Übertragen. Und dann ist die Frage, was macht deine Leitung mit? Das ist natürlich auch die Frage, was machst du? Wenn du jetzt einen stillen Desktop hast, kein Problem. Wenn du natürlich irgendein Spiel spielst, wo sich ganz viel bewegt, ist das natürlich anspruchsvoller. Aber prinzipiell erreichen wir quasi, wir erreichen nicht ganz native Performance, wenn du die Grafikkarte direkt durchsetzt, weil sie nah dran. Also wenn deine Grafikkarte das mitmacht, dann.
Ja, noch eine Frage, und zwar zur Skalierung des Systems. Wir, wenn ich es richtig gesehen habe, war eine B70, die ihr zum Testen genommen habt?
Wir haben eine B50, wir haben Flexkarten und wir haben B60.
Und für, sag ich mal, wenn du einen normalen Desktop, also ein normal ist natürlich immer eine dumme Frage, ja, also einen heute üblichen Linux-Desktop zur Verfügung stellen willst, also als klassisches VDI, ja. Wie viele Sessions kann man denn mit den erwähnten Grafikkarten dann etwa zur Verfügung stellen?
Es kommt stark darauf an, was man macht. Wenn man jetzt nur im Browser surft, dann geht viel. Also man muss auch sagen, die B50 ist eine ganz kleine Grafikkarte. Das ist wirklich nur eine 75 Watt Grafikkarte. Okay. Da kann man aber theoretisch schon wenn die nicht viel machen, 8 drauflegen. Wenn die natürlich viel machen, ja. 2 oder weniger.
Die üblichen Anforderungen halt.
Ja, also es ist halt, ganz einfach kann man sagen, die Grafikkarte tut quasi, kann ich sagen, dass wenn ich jetzt die 8 Teile teile, kann ich sagen zum Beispiel, alle bekommen 4 Millisekunden und danach fängt es wieder von vorne an. Das ist so ein Scheduling quasi.
Und mit dem Patch braucht man dann nicht zusätzlichen VRAM für die kodierende Grafikkarte?
Doch, es wird minimal, also ein kleiner Anteil wird für den Host-Teil behalten, also für die Primary Function.
Okay.
Also, wir reden da von etwa 10% oder so. Wenn, also, und die haben viel, also diese Workstation-Grafikkarten, selbst diese 75 Watt-Grafikkarte hat 16 GB. Die quasi die 200 Watt-Grafikkarte hat dann schon 24 und die größte hat 32.
Okay, super. Okay.
Also wir haben tatsächlich auch etwas Pech gehabt. Wir haben also es gibt die B60 von verschiedenen Herstellern, von verschiedenen OEMs. Wir haben ausgerechnet die gekriegt, die noch nicht SRV darf. Das heißt, für alle anderen wurde das schon freigeschaltet. Wir haben ausgerechnet das Modell gekauft, wo es noch nicht geht. Das heißt, wir haben für die B60 noch keine sinnvollen Tests.
Aber wir haben eine vergleichbare Flex 170 und da geht auch einiges.
So, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr für Fragen, aber ich hätte noch am Stand unten.
Ja,
genau, also nochmal vielen Dank für den Vortrag. Thank you.